Der nächste Schritt war, dass man feststellen musste, dass so ungefähr mehr als 60% der großen KI-Modelle, die es jetzt gibt, aus den USA kommen und dann vielleicht nochmal 30% aus China und weniger als 10% der wirklich guten Modelle aus Europa. Und dass Europa auch in den KI-Modellen, Systemen, die es hervorbringt, noch nicht mal an der Spitze ist.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Mein heutiger Gast im Chefgespräch wurde in Rostock geboren. 1950 war das. Schon als Jugendlicher geriet er mit dem politischen System aneinander, wurde verhaftet und floh später nach West-Berlin. Dort gründete er mit einigen anderen das Stadtmagazin City. Vor allem aber studierte er Linguistik und Informatik an der TU Berlin und das sollte der Beginn einer eindrucksvollen Laufbahn sein. In dieser Fächerkombination nämlich liegt der Schlüssel für das Verständnis einer Technologie, die seit einem knappen Jahr die Welt in ihren Bann zieht. ChatGPT. Oder etwas breiter gefasst, generative, auf Sprache basierende künstliche Intelligenz. Und so ist es gewiss kein Zufall, dass er, der in Stanford und in China geforscht hat, der 1988 an den neu geschaffenen Lehrstuhl für Computerlinguistik der Universität in Saarbrücken berufen wurde, später wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz wurde und ab 2010 den Standort in Berlin aufbaute, dass also dieser Mann im vergangenen Jahr noch einmal ein Unternehmen gegründet hat. Nionic heißt es und will generative KI für Europa entwickeln. Und so möchte ich natürlich wissen, wo er in seinem Alltag KI nutzt und wo er ihr noch misstraut. Wir wollen in den nächsten etwa 50 Minuten aber auch persönlich werden. Über seine Kindheit und Jugend in der DDR sprechen und über die Frage, wie er, der einst aus einer sozialistischen Diktatur geflohen ist, heute auf die KI-Macht einer anderen Diktatur, nämlich China, schaut. Und damit herzlich willkommen, Hans Uskoreit.
Vielen Dank für die Einladung.
Hans, du hast gesagt, dass du dich mit dem Du wohler fühlst, weil das in der KI-Szene üblich ist. Und über KI, künstliche Intelligenz, soll es gleich noch gehen. Zugleich steigt aber, wenn ich dich Hans nennen kann, das Risiko, dass ich mich bei deinem Nachnamen verhaspele. Deine Familie kommt aus dem Baltikum, du aber wurdest in Rostock geboren. Welche Erinnerungen hast du denn an deine Kindheit an der Ostsee?
Eigentlich so gut wie gar keine, weil ich im zarten Kindesalter, im Babyalter schon entführt wurde nach Berlin von meinen Eltern, die dann umzogen. Und alle meine Kindheitserinnerungen sind in einem Vorort von Berlin oder beziehungsweise in Berlin selbst. Aber ich fahre gerne an die Ostsee. Also Rostock gefällt mir nach wie vor sehr gut. Aber ich habe keine Erinnerungen mehr daran aus der Babyzeit.
Und wie ging es dann weiter? Was für eine Kindheit war das vor den Toren Berlins?
Eine erstmal ganz wohl behütete Kindheit in einem kleinen Villen, möchte man schon sagen, Vorort oder Randort von Berlin, in dem man eigentlich erstmal nur die Schokoladenseite der DDR gesehen hat, ja, weil es gab weder Ausländerfeindlichkeit noch Armut, noch hat man irgendwelchen Widerstand gesehen. Eigentlich war die Welt war erstmal in meiner Kindheit völlig in Ordnung. Ja. Zwischen Wasser und Wald spielte man fröhlich und fuhr mit dem Fahrrad umher und hatte eine gute Zeit.
Und wann hast du dann gemerkt, dass dieser Staat eben auch andere Seiten hat? Gibt es da konkrete Erlebnisse, an die du dich erinnerst?
Ja, eigentlich ja. Damals war es üblich, dass man neben dem Abitur einen Beruf lernen sollte. Praktisch das ganze Land sollte zur Arbeiterklasse gehören. Und das hat man nachher später nicht fortgeführt. Und dadurch habe ich schon, seit ich 14 war, immer 2 Tage in der Woche in einem Industriebetrieb zugebracht. Und dann, wenn man mit den Arbeitern spricht, glaubt man nicht mehr daran, dass die Arbeiterklasse das Land beherrscht, ja, sondern die Arbeiter fühlen sich eher unwohl und beherrscht als Herrscher, als dass sie sich als Herrscher fühlen. Und zugleich habe ich dann mich sehr geärgert, dass man bei der vormilitärischen Ausbildung irgendwann auf Umrisse von Personen schießen sollte. Ich war überhaupt nicht kriegerisch veranlagt, habe mir viel Ärger zugezogen, weil ich mich geweigert habe, das zu machen, vormilitärische Ausbildung auf Personenpuppen und Umrisse zu schießen. Und so begann das dann, nicht? Und dann kam die Rockmusik, die Beatmusik, die langen Haare, viele Dinge, die in der DDR nicht gern gesehen waren. Und 1, 2, 3 war es ganz einfach in der DDR plötzlich zur Opposition gehörig abgestempelt zu werden, obwohl man noch gar nicht selber wusste, dass man schon zur Opposition gehört.
Das heißt, es war auch bei dir wirklich eher so ein diffuses Gefühl. Also du hast irgendwie gespürt, da passt was nicht. Du fühlst dich vielleicht auch eingeengt, aber es war jetzt keine bewusste Auseinandersetzung mit dem politischen System.
Genau, so lange, bis man dann Ärger bekommen hat. Und als wir den ersten Ärger hatten, lasen wir Bücher von Dissidenten über demokratischen Sozialismus, von Menschen, die den Sozialismus sich anders vorgestellt hatten, als er praktiziert wurde. Dann gingen uns die Augen auf und wir merkten, dass wir eigentlich in einer Form von Sozialismus leben, der ganz anders ist als der, den sich die Altvorderen erträumt hatten. Und dann hatte man wirklich Schwierigkeiten, nicht? Dann kamen die echten Schwierigkeiten, weil man dann auch Dinge geäußert hat, die nicht passten. Wir hatten dann Kontakt zu den älteren Dissidenten, zu Robert Havemann und Wolf Biermann. Und dann war man ganz schnell abgestempelt und als zur Opposition zugehörig. Und kurze Zeit später bin ich dann aus der Schule geflogen, ja, aus der Oberschule.
Ich wollte gerade sagen, wie sah denn dieser Ärger aus? Ich nehme mal an, mit ein bisschen Du-Du war es nicht getan.
Nee, da flog man erst aus der Schule. Und als man dann weiter protestierte, zum Beispiel gegen die Beteiligung der DDR am Einmarsch in die Tschechoslowakei, also und sich auf die Seite der angegriffenen Tschechoslowakei stellte, dann ging man ins Gefängnis und dann habe ich da erstmal eine Weile im Gefängnis zugebracht und habe mich danach entschlossen, weil ich auch nicht mehr studieren durfte, in den Westen zu gehen.
Du sagst das jetzt so lapidar, ich saß da eine Weile im Gefängnis, wie können wir uns das denn vorstellen?
Ja, das ist erstmal eine U-Haft im Stasi-Gefängnis, das ist nicht so lange gewesen, aber brutal ein bisschen, also weil es also verschärfte Einzelhaft und auch also psychologische, ich möchte mal sagen psychologische Folter. Man würde wir wurden nie körperlich gefoltert, ja, nie, und haben immer genug zu essen gehabt. Aber dann nachher später die Strafhaft, das waren dann 15 Monate in einem ganz normalen Gefängnis mit ganz normalen Verbrechern, dazwischen auch ein paar politische. Und ja, also man muss sich das sehr langweilig vorstellen und nicht sehr schön.
Okay, aber du kannst heute drüber lachen. Sicherlich ja. Auch, weil der Fluchtversuch dann nach West-Berlin geglückt ist. Wie hast du das vorbereitet? War ja auch kein leichtes Unterfangen.
Ja, da musste ich erst mal noch ein Jahr lang in der DDR ausharren, bis dann Freunde von uns im Westen das vorbereiten konnten. Fluchthilfe war schon was logistisch sehr Komplexes und das bedarf großer Vorbereitung und das hat eine Weile gedauert. Aber ein Jahr, nachdem ich aus dem Gefängnis kam, bin ich dann immer noch im zarten Alter von 21 geflohen. Und das hat zum Glück auch geklappt, weil man ja als Vorbestrafter wahrscheinlich nicht unter 5, 6 Jahren Gefängnis davon gekommen wäre, wenn sie einen dann erwischt hätten.
Hast du mal dran gezweifelt, als du die Flucht vorbereitet hast? Mit diesem Bedrohungsszenario im Hinterkopf? So was, wenn es schief geht?
Ja, natürlich. Das ist eine Bedrohung, nicht? Also man kann nicht. Es ist anders, als wenn man jetzt ein paar Schnäpse trinkt und dann versucht, über die Mauer zu klettern. Da kann man erschossen werden. Also erschossen werden konnten wir nicht. Wir haben uns im Chemietank versteckt. Aber die Gefahr, erwischt zu werden und dann für 5 bis 7 Jahre im Gefängnis zu verschwinden, die war natürlich da. Das ist ganz klar. Und ja, da hat man Angst vor und ist glücklich, wenn man dann durchkommt.
und im Chemietank versteckt von einem LKW oder
richtig, von so einem LKW, von so einem LKW, ja. Weil da im Chemietank hat die Vorteile, dass die Hunde einen nicht schnüffeln, weil da immer noch so eine Restchemie drin ist. Und die hat eine Stahlwand und alle LKWs wurden damals schon geröntgt. Und da, das kann man auch mit den starken Röntgenstrahlen dann nicht sehen. Also es hatte alles seine Bewandtnis, seine Berechtigung.
Verstehe, okay. Genau, hat sich zumindest gelohnt, wenn man in Chemie ein bisschen aufgepasst hat im Vorfeld.
Ja. Da wusste ich, dass es nicht lebensgefährlich ist. Ja, da wusste ich, dass die Chemikalie nicht lebensgefährlich ist. Hab mich reingetraut, ja.
Wie hast du dann die ersten Tage in West-Berlin oder die erste Zeit in West-Berlin erlebt? Wie hast du in dieser neuen Welt Fuß gefasst?
An sich sehr gut. Nur die allerersten Tage waren schrecklich, weil wir, damit die DDR nicht rausfindet, wie wir geflohen sind, haben wir uns erstmal 1 bis 2 Wochen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen verstecken müssen, was damals von der NPD regiert wurde. Und als Berliner war es im NPD-regierten Dorf in Niedersachsen mit Wagenrädern an den weißen Häusern und kleinen Schubkarren mit Blumen drin, sagen wir mal, nicht so angenehm. Ja. Also, war nicht das, was ich mir erhofft hatte.
Das, was du dir in dem Westen vorgestellt hast.
Genau, aber das konnte man dann schnell reparieren, indem man nach Berlin gegangen ist. Und dann habe ich dort in dieses sogenannte Notaufnahmeverfahren für Flüchtlinge in West-Berlin durchlaufen, was ein bisschen komplexer war wegen der alliierten Rechte, aber wenigstens in einer angenehmeren Umgebung.
Mhm. Und du warst 21, hast du gerade gesagt. Hattest du Angst um deine Familie, die du zurückgelassen hast? Hattest du noch Angehörige? Den konnte ja die DDR auch das Leben zur Hölle machen. Manchmal so nach
Fluchtversuchen. Vater hatte meine Geschwister wurden, die waren jünger, die wurden in der Schule dann natürlich nicht erstmal nicht so gut behandelt, aber das war nur kurze Zeit. Und mein Vater durfte, der Funktionär war, durfte dann nicht mehr auf Dienstreisen gehen für eine Weile. Und als er dann nach 2 Jahren wieder gehen durfte, ist er auch im Westen geblieben. Und ja, meine Mutter hat das auch überwunden. Die mussten sich dann natürlich vor ihren Parteigruppen formal von mir lossagen. Aber ja, das weiter haben sie da nicht viel erleiden müssen.
Hm. Und jetzt springen wir mal in die heutige Zeit. Fühlst du dich denn heute eigentlich als Ossi oder als Wessi?
Ich habe mich irgendwie nie so als Ossi und als Flüchtling fühlen wollen. Ich hatte die Chance nach meiner Flucht eine Referentenstelle im Mauermuseum zu bekommen in Berlin und habe das von vornherein alles abgelehnt. Ich wollte eigentlich kein Berufsflüchtling werden und habe mich da auch nie weiter drum gekümmert und bin ja dann nachher später auch nach USA gegangen und von den USA aus sieht das sowieso ganz anders aus, nicht? Also ich habe mich komischerweise, also wenn man, eine Sache ist merkwürdig, ich habe früher dann viel EU-Projekte gemacht in Europa. Und wenn man jetzt Ost und West kennt und eine Weile im Ausland war, fühlt man sich manchmal wirklich, das ist jetzt kein Slogan, sondern ich fühle mich wirklich mehr als Europäer jetzt, als entweder Ost oder West oder Mittel- oder Norddeutscher. Ja.
Ja, das ist interessant. Der Grund, warum ich die Frage gestellt habe, ich darf sagen, dass ich mich, auch wenn du dann als kleines Kind schon nach Berlin entführt wurdest, ich habe mich sehr gefreut, als ich bei der Vorbereitung deines Lebenslaufs gesehen habe, dass du in Rostock geboren wurdest, weil ich nämlich nur 20 Kilometer davon entfernt, wenn auch 30 Jahre später, aufgewachsen bin. Und auch ich lebe jetzt seit 23 Jahren nicht mehr dort, würde dir absolut zustimmen, dass ich war auch zum Studium in Frankreich, mich inzwischen wirklich als Europäerin verstehe. Und trotzdem habe ich diese Debatte, die es so im vergangenen Jahr gab, angestoßen von Dirk Oschmann, Professor für Literatur in Leipzig, ein Buch geschrieben, die der Osten eine westdeutsche Erfindung. Und dann gab es diese Debatte über die Repräsentation von Ostdeutschen an zentralen Stellen von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, wo sie eben immer noch nicht vertreten sind. Und ich habe schon gemerkt an mir, dass ich diese Debatte sehr aufmerksam verfolgt habe. Und da hat mich eben interessiert, wie du das eigentlich siehst oder ob du eben, wie du es gerade beschrieben hast, dadurch, dass du viel rumgekommen bist in der Welt, in den USA warst und eben auch in China, dazu eigentlich einen gewissen Abstand gewonnen hast. Ist das noch eine Debatte, wo du manchmal zuhörst oder wo du eher umschalten würdest? Ne?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Ja, es ist richtig. Ich habe einen Abstand gewonnen, aber nicht das Interesse an der Thematik verloren. Mhm. So, aber ich bilde mir ein, dass ich mit dem Abstand, das ist jetzt vielleicht nur Einbildung, aber ich bilde mir ein, dass ich das anders bewerten und beobachten kann als diejenigen, die entweder immer dem verhaftet geblieben sind, dieser Vergangenheit und diesem Flüchtling sein, oder denjenigen, die bis zum Schluss da geblieben sind und dann in der friedlichen Revolution, dann in der Wende, in den Ereignissen teilgenommen haben. Die sind doch weitaus mehr auf der einen oder anderen Seite immer noch engagiert geblieben. Und ich bilde mir ein, dass der Abstand mir geholfen hat, trotzdem voller Interesse die Sachen zu betrachten und nicht etwa zu vergessen, aber weit weniger emotional vorbelastet auf der einen oder anderen Seite.
Das heißt jetzt beispielsweise die Tatsache, du warst ja lange in der Wissenschaft, dass da eben sehr wenige Ostdeutsche vertreten sind, das berührt dich dann auch gar nicht so stark, sondern du bist dann da eigentlich eher auf einer sachlichen Ebene unterwegs, wenn du die Debatten führst.
Ja, und rein statistisch gesehen muss man sagen, dass die Flüchtlinge in der Wissenschaft und in der intellektuellen Welt in der Bundesrepublik eher überrepräsentiert waren. Das Unterrepräsentierte sind jetzt diejenigen, die in der DDR geblieben waren. Ne? Mhm. Das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Also das ist und das ist aber dann auch nicht so verwunderlich. Ich glaube, bei so einer grundlegenden Umwälzung wie der Wiedervereinigung ist das klar, dass nicht alle Probleme, auch die Probleme der ganz anderen Sozialisation, über Nacht umkehrbar sind, ja, oder über Nacht aufhebbar sind. Da sollte man sich aber historisch keine großen Gedanken machen, das wächst sich aus oder hat sich schon ausgewachsen.
Dann machen wir noch einen Sprung, zeitlich wie thematisch. Du hast im vergangenen Jahr mit 4 anderen Nionic gegründet, ein Unternehmen, das generative KI für Europa entwickeln will. Zumindest in dem Auftrag erkenne ich jetzt wieder, dass du dich als Europäer fühlst. Warum diese Unternehmensgründung?
Ja, zum einen war es mal so, dass als diese ganz neue Welle der KI, die großen Sprachmodelle, auch generative KI genannt und auch Foundation-Modelle, weil das Modelle sind, die ganz viele Aufgaben erfüllen können, nicht nur die, für die sie trainiert wurden. Als diese Welle kam, war klar, dass jetzt wirklich eine neue Form der KI da war, eine KI, die uns scheinbar versteht und ja, so schlau ist, dass sie aufgrund des angelesenen Wissens, Aufgaben erfüllen kann, für die sie nie ausgebildet wurde. Ja, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. So, und dann der nächste Schritt war, dass man feststellen musste, dass so ungefähr 60% der großen KI-Modelle, die es jetzt gibt, aus den USA kommen und dann vielleicht nochmal 30% aus China und weniger als 10% der wirklich guten Modelle aus Europa. Und dass Europa auch in den KI-Modellen, Systemen, die es hervorbringt, noch nicht mal an der Spitze ist, sondern eher im mittel- oder hinteren Feld. Und das macht mich doch sehr betroffen, weil wir sehr gute Leute haben in Europa. Also viele der theoretischen Grundlagen für diese neue KI wurden durch Menschen gelegt, durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus Europa kamen, meistens dann nach USA gegangen sind, manchmal aber auch Ideen in Europa hatten, die in Amerika aufgegriffen wurden. Und dass dann Europa wieder mal nicht dabei sein sollte und unter Umständen eine große Chance auch für die Industrie und für die Gesellschaft nicht wahrnimmt, das hat mich sehr, sehr geärgert. Ich habe über viele, viele Jahre EU-Projekte gemacht und wir haben immer darum gekämpft, dass Europa doch aufschließt zu den USA, die uns immer die besten Köpfe weggeholt haben. Mhm. Und dieser Abstand immer größer wurde, ja, zwischen USA, die ich ja natürlich weiterhin gut finde und bewundere, ja, aber der Abstand zwischen da und Europa, das hat mich dann doch so betroffen gemacht, dass wir eine Initiative gegründet haben mit dem KI-Verband, Bundesverband KI. Die nannten wir Large European AI Models und wir haben dort versucht zu einen Plan zu entwickeln, wie Europa aufschließen kann, ne? Und haben dazu auch eine Machbarkeitsstudie fürs Bundesministerium für Wirtschaft und Klimawandel angefertigt. Und als es aber klar wurde, dass wir jetzt von der Regierung auch nicht Wunder oder ja noch nicht mal große Hilfe erwarten können, also noch nicht mal finanzielle Unterstützung, sondern nur gute Worte und Verständnis. Da haben wir dann gesagt, ja, wir müssen versuchen, eben Firmen zu gründen in Deutschland. Wir sind auch in Europa, wir sind auch nicht die Einzige in Europa, aber es sind immer noch zu wenige. Also wir müssen in Europa noch viel stärker uns engagieren, um dort den Anschluss nicht zu verlieren.
Mhm. Ehe wir darüber noch ein bisschen genauer sprechen, wie das gelingen kann, ob das gelingen kann, würde ich noch mal mit ein, zwei Fragen bei dir bleiben. Du bist mit, ich hoffe, dass ich mich da jetzt beim Namen nicht verhasple, Feiyu Chu verheiratet. Auch sie ist bei Nionic mit eingestiegen und hat dafür einen Job bei SAP aufgegeben. Und du hast mir vorab erzählt, dass sie es eigentlich besser gemacht hat und den Absprung von der Wissenschaft in die Wirtschaft früher geschafft hat. Nach dem, was du gerade auch erzählt hast, bereust du es manchmal, dass du nicht eher diesen Schritt aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gewagt hast? Um auch deinen Teil dazu beizutragen?
Ja, ich überlege, ich habe in der Tat habe ich da oft mit gehadert und oft überlegt, denn wir haben im Jahr 2000 hatte ich das erste KI-Unternehmen mitgegründet, 2002 dann ein zweites, beide gibt es auch noch, beide arbeiten noch heute für die Wirtschaft und ich selber habe mich dann immer verpflichtet gefühlt, weil ich ja auch diesen DFKI-Standort Berlin aufbauen wollte und spannende Projekte in Europa gemacht habe, dann doch in der Forschung zu bleiben und vielleicht ein bisschen zu lange, ja, vielleicht hätte man wirklich schon früher in die Industrie gehen sollen. Also es war nicht etwa langweilig, sondern wir haben ganz spannende Sachen in der Forschung gemacht. Ich habe mich nicht einen Tag gelangweilt oder gegrämt, aber jetzt als meine Frau dann den Sprung früher von der Forschung in die Corporate World, also bei Lenovo und bei SAP gemacht hat und dann von der Corporate World in die Startup-Szene, habe ich ihr eigentlich immer eher zugeraten und sie ermutigt, weil ich denke, dass, und sie ist auch sehr glücklich dabei, ja, also die ist auch dabei, sie findet es auch gut. Mhm. Ist auch sehr spannend und wir haben gerne zusammengearbeitet und arbeiten jetzt auch wieder gerne zusammen in der Firma. Das macht großen Spaß.
Und was ist das vielleicht so im Alltag, was dich jetzt glücklicher macht oder wo du schneller vorankommst als Unternehmer im Vergleich zum Wissenschaftler, der du zuvor warst?
Ja, es ist einfach die verschiedene der oder die Forschungsstrategien, die Art, wie Forschung funktioniert, ist nicht mehr so ganz passend für die heutige Entwicklung. In der Forschung ist ja so, da wird ein wissenschaftliches Programm vorbereitet, das dauert eine Weile, mindestens 1-2 Jahre, dann legt die EU oder das Forschungsministerium ein Programm auf und dann gibt es eine Ausschreibung und wieder ein paar Monate, man bewirbt sich und dann dauert es wieder 9 Monate und dann beginnt ein Projekt. Und das Projekt ist immer, egal wie die Forschung ist, meist auf 3 Jahre angelegt. Ja, komischerweise dauern alle Probleme genauso lange. Und nach 3 Jahren kommt dann ein Abschluss. Ja, und in der Regel schafft man es nicht, die Sachen nur selten in eine Ausgründung oder in die Industrie zu bringen, wirklich umzusetzen. Ja, und das sind einfach Rhythmen, ja, die sind zu langsam für die heutige Zeit. Ja, das ist einfach entspricht nicht mehr dem, was weltweit an der Spitze der Forschung passiert. Denn so ein System wie zum Beispiel ChatGPT ist ja nicht bloß das fortgeschrittenste Forschungssystem der künstlichen Intelligenz, sondern zugleich auch bereits eine ganz mächtige Anwendung. Eigentlich sogar hunderte oder tausende von verschiedenen Anwendungen. Das heißt also, der Weg von der Forschung in die Anwendung, der muss nicht mehr viele, viele Jahre und Ausschreibungen und so weiter dauern. Das kann an manchen Stellen ziemlich schnell passieren. Ja, Also es gibt natürlich auch Forschungsprobleme, die brauchen noch viel länger als 3 Jahre. Die brauchen auch vielleicht manchmal 10 oder 20 Jahre. Aber das alles so im Gleichmaß lange dauert. Ja, das ist aber es ist vielleicht auch eine Alterssache, dass ich denke, so viel Zeit habe ich ja nicht mehr. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Ne?
Apropos Gas geben. ehe wir jetzt noch ein bisschen über die künstliche Intelligenz sprechen und eben auch über die Frage, was Europa da eben noch erreichen kann, würde ich eine kleine Lockerungsübung einmal zwischenschieben, um die Rolle, die KI in deinem eigenen Alltag spielt, ein wenig auszuloten. Ich nenne dir jeweils eine Situation und du sagst mir kurz und knapp, ob du darin es lieber mit einer Maschine oder mit einem Menschen zu tun hättest. Wer sollte, Mensch oder Maschine, die Diagnose, ob du an Hautkrebs erkrankt bist, erstellen?
Kann ich ganz genau sagen. Wenn das eine Art von Hautkrebs ist, die man hauptsächlich an der Form erkennen kann aus dem Bild, sind die Maschinen heute besser, muss ich sagen. Ja, sind die Maschinen wirklich besser. Das heißt, wenn nicht eine Biopsie dazu kommt, würde ich die Maschine vorziehen, weil die Algorithmen wirklich besser sind als die Menschen an der Stelle. Ansonsten mag ich natürlich Ärzte sehr gerne und halte mich auch gerne mit ihnen. Aber wenn es um Leben oder Tod geht.
Damit hast du schon meine zweite Frage geantwortet, die da lautet, wer sollte diese Diagnose übermitteln? Ich nehme jetzt an, da vertraust du dann doch auf den Menschen? Oder kann das auch kann das auch irgendwie so das Smartphone Push-Nachricht?
Könnte das auch, ja. Ich könnte damit auch umgehen. Mhm. Aber ich würde, wenn ich die Push-Nachricht bekommen würde, sofort zu einem Dermatologen gehen, der spezialisiert ist, und würde den nochmal drauf gucken lassen. Also warum soll er mir nicht gleich? Also ich würde mir dann auch gerne die Therapievorschläge hören und seine Erfahrung. Das heißt, nee, ich bin ganz, ganz stark dafür, dass bei all diesen ganz wichtigen Entscheidungen, ob das in der Medizin, in der Gesellschaft, in Unternehmensführung, sonst wo ist, immer eine Zusammenarbeit zwischen dem besten KI und den besten Menschen das beste Ergebnis bringt. Und alles andere wird zurückbleiben.
Nächste Situation. Wer, Mensch oder Maschine, sollte darüber entscheiden, ob du einen Kredit erhältst?
Das ist eine ganz tolle Frage. Warum? Weil normalerweise würde man natürlich sagen, das soll ein Mensch machen, der sich reinfügt, denn wer wird gerne abgelehnt von einer Maschine, nicht? Weil man nicht gerne abgelehnt wird. Wir denken immer nur an die Ablehnung, das ist europäisch, wir denken immer an die negative Seite. In den USA gab es eine KI-Firma, die hat Studenten bewertet, die sonst nie einen Kredit kriegen würden, und hat die nach Faktoren bewertet und hat rausgefunden, eine Gruppe von denen, eine größere Gruppe, würde durchaus die Garantie geben, nach statistischen Merkmalen, durch Machine Learning bestimmt, Kredite zurückzuzahlen. Und die könnten Kredite kriegen, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ob sie keine kriegen sollten, ja, weil sie ja noch Studenten sind. So, und das wäre durch die KI wiederum möglich, solche herauszufinden. Und da wäre es so, dass die KI dafür sorgen würde, nicht, dass Leute abgelehnt werden, das natürlich auch, aber die wurden schon vorher abgelehnt, sondern dass Menschen Kredite kriegen könnten, die sonst nie welche kriegen würden, weil ein Mensch sich nicht so rein vertiefen kann wie ein System, was maschinelles Lernen gemacht hat, in ganz, ganz viele Faktoren. So, das heißt also, wir müssen immer vorsichtig sein. Ja, normalerweise sagt man, eine Kreditentscheidung sollte ja von Menschen gemacht werden, aber auch hier würde ich darauf bestehen, wenn der Kredit wirklich wichtig ist, ja, für eine Firma oder einen Menschen, muss es die beste KI mit den besten Menschen sein, die gemeinsam die Entscheidung trifft.
Ich ahne, was du auf die vierte Frage antwortest. Wer sollte Mensch oder Maschine dein Auto steuern?
Also ich fahre Auto und fahre manchmal auch ganz gerne Auto, aber reiß mich nicht drum. Also ich werde auch genauso gerne gefahren. Ja, wenn ich weiß, dass die Maschine besser ist und in der Tat sieht's ja wirklich so aus, dass die autonomen Fahrsysteme im Schnitt besser sind als die Menschen, nicht? Und nur ist es so, jeder Autofahrer bildet sich ja ein, dass er besser ist als der Durchschnitt, nicht? Und wir fahren alle besser als der Durchschnitt.
Und vor allen Dingen besser als die anderen. Ja, ja.
Ja, besser als, es gibt keinen Autofahrer, der schlechter als der Durchschnitt fährt, ne? So, und von dem her, aber ich würde, wenn das ausgereift ist, mich sehr gerne fahren lassen, ja, und würde dann lieber auf dem Weg schon ein bisschen E-Mail machen oder mir Musik anhören oder irgendwas anderes machen, was lesen. Also ich würde das schon. Und die ersten führerlosen Taxis gibt's ja auch in China schon, in Shenzhen, ne? Also das.
Das stimmt. Ja. Zwei Fragen haben wir noch. Wer sollte Mensch oder Maschine deine nächste Rede für eine Fachkonferenz schreiben?
Immer ich selbst. Also ich würde die auch nicht schreiben lassen von jemandem, weil die das, dann kann ich die gar nicht so, also dann wird das wird wenig emotional, gefühllos, wenn ich die dann halten würde, wenn jemand anders die geschrieben hat. Ne? Das können Politiker unheimlich gut mit einer Emotionalität Reden vorlesen, die jemand anders geschrieben hat. Das kann ich leider nicht. Das geht mir ab. Also ich schreibe mir die gerne selbst, aber Teile, Fakten oder Beispiele, die lasse ich mir gerne von der Maschine. Das macht mir zu viel Arbeit. Also da lasse ich gerne ein großes Sprachmodell mir Eingabe für die Rede. Die passe ich dann aber ein. Ne? Also das alles selber rauszufinden, die ganzen Beispiele und die Sachen, das ist oft zu langwierig.
Okay. Also genau, ich merke schon, du bist ein großer Freund der Kollaboration von Mensch und Maschine. Dann letzte Frage, wer sollte eines fernen, fernen Tages Mensch oder Maschine dir im Altersheim Gesellschaft leisten?
Ja, und hier habe ich eine ganz starke Meinung. Ich habe eine ganz starke Meinung dazu. Und meine Meinung ist, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ganz viele Berufe, die entweder nur mit Gegenständen zu tun haben, physische Gegenstände in der Produktion, sagen wir mal, oder in der Wartung, oder nur mit Informationen zu tun haben, wie Buchhalter oder Sachbearbeiter, dass die alle wegfallen werden. Die werden alle wegfallen. Die einzigen Jobs, die da erhalten bleiben, sind welche, die auch mit Menschen zu tun haben. Im Management, in der Ausbildung, in der Therapie, in der Diagnose und so weiter, nicht? Also, oder in der Politik. So, die werden noch bleiben, viele. Aber so, ich bin sehr dafür. Ich finde das hervorragend, wenn Menschen freigesetzt werden und statt mit toter Materie oder mit Zahlen oder Texten umzugehen nur, mit Ausnahme von Kreativen, von Schriftstellern oder Journalisten, ja, dass die Menschen, die einfach bloß praktisch Dinge verformen, Gegenstände verformen den ganzen Tag, Schrauben drehen oder irgendwas anderes, oder die ganze Zeit nur buchhalterisch Zahlenkolonnen oder Tabellen erzeugen oder überprüfen, die sollen alle lieber was mit Menschen zu tun haben. Und ich finde das absolut furchtbar, Maschinen für Menschen einzusetzen, ja, also, und Menschen für tote Dinge einzusetzen, umgekehrt. Menschen sollen für Menschen da sein und sollen, also, dass eine Schulklasse, warum muss eine Schulklasse 20 Schüler haben? Warum nicht 10? Warum nicht 6? Mhm. Also, wir können all die frei gewordenen Menschen, warum können nicht die anderen gerade mit alten, vereinsamten Menschen sprechen, ja, und denen helfen im Alltag und so? Nee, da bin ich ganz entschieden dafür, dass Maschinen mit toten Dingen arbeiten und Menschen mit Menschen.
Okay. Danke für die Einschätzung dazu. Und dann lass uns jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen darüber sprechen, was KI für unser aller Alltag, für unsere Volkswirtschaft bedeutet. Und auf das Thema Europa gegen den Rest der Welt, möchte ich es mal nennen, oder zumindest gegen USA und China auf diesem Feld der künstlichen Intelligenz zu tun hat. Die ganz großen Namen in dem Business, du hast es eben angedeutet, sind ja derzeit vor allen Dingen amerikanische oder chinesische. Google, Microsoft, Baidu, Tencent. Haben wir denn überhaupt noch eine Chance in Deutschland?
Das ist eben die Frage. Und ich denke, noch könnten wir sie haben, weil die Technologie ist noch nicht so etabliert und sie steckt auch. Man glaubt das nicht, ne? ChatGPT wirkt so ausgereift, aber eigentlich steckt die in Kinderschuhen noch, ja. Wir sehen erst die allerersten Schritte, ne? Im Moment ist da noch viel drin. Noch hätten wir die Chance, ja, und könnten das machen. Und du sagst ja richtig, die Namen sind dann amerikanische und chinesische Namen. Wenn ich mir die Personen dahinter angucke, die das schaffen, zum Beispiel die drei Turing-Preisgewinner der KI oder andere Schöpfer der neuesten Architekturen und Methoden, dann sind das oft gar nicht mehr amerikanische Namen, ja, nur und auch nicht nur chinesische, ne, aber es sind viele Chinesen auch dabei, Amerikaner, aber es sind sehr viele Europäer dabei. Eigentlich mehr als die Hälfte sind gar nicht, also Amerika zwar 60%, vielleicht über 60% der Modelle, aber bei den wichtigen Kernpersonen höchstens 30%, ja, das andere sind Menschen aus anderen Ländern. So, das heißt, warum sollten wir das nicht auch schaffen? Und jetzt sagt man natürlich ganz einfach, ja, weil bei uns kein einziges Labor, keine einzige Stelle, an der solche Systeme gebaut werden, hat die Ausstattung, die heute Google oder OpenAI oder Meta bieten können. Ja? Und daran hapert es in der Tat. Das sind nicht die Menschen, nicht die Talente, auch nicht die Daten, die fehlen. Ja, auch nicht. Sondern es ist wirklich, dass die Ausstattung fehlt. Eine Investition in eine Infrastruktur, die auf den ersten Blick teuer aussieht, aber verglichen mit dem, was nachher rauskommt für die Gesamtindustrie und für die Gesamtwirtschaft, verschwindend gering ist. Ja? Und da ist es im Moment so, da sind die Widerstände in Europa sehr stark und diese Infrastrukturen werden einfach nicht geschaffen.
Warum nicht? Oder wer müsste sie schaffen?
Eigentlich müssten die an zwei Stellen passieren. Einmal durch Investitionen in der Industrie, so wie OpenAI. Aber jetzt muss man ehrlich sein, auch OpenAI ist etwas, was ziemlich singulär war, ne, mit den visionären Investoren, die da kamen. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass wir den gleiches hochkarätiges Konsortium in Europa haben. Aber wir haben natürlich ein bisschen auch, und da hoffen wir, dass das mehr wird, auch Investoren in Europa, die jetzt die Vision haben. Aber das ist nur die eine Seite. Das andere ist, dass die Mehrzahl natürlich der Wissenschaftler, die befähigt sind, der Technologen, gar nicht in einem solchen Labor sitzen würden, sondern die sitzen in vielen Forschungszentren, industriellen und akademischen und Forschungszentren der Wissenschaftsgesellschaften. Und die sind alle unterkritisch ausgestattet, weil unsere Regierung zwar beachtliches Stück Geld ausgibt, das aber politisch opportun so fein häckselt und dann mit der Gießkanne so übers Land verstreut, dass viele kleine Blumen blühen, aber kein großer Baum. Also das, es ist kein Zentrum kann mit den amerikanischen mithalten. Würde man die Mittel, die ausgegeben werden, nur etwas anders verteilen, hätte man beides, eine Reihe von kleineren und 1, 2, 3 große Zentren, und die könnten dann mithalten. Und das ist bisher unbeabsichtigt vermieden worden.
Und hast du den einen...
Also, war vielleicht nicht die Absicht, ja.
Das wäre meine Anschlussfrage. Hast du das Gefühl, dass im Wissenschaftsministerium oder dann vielleicht auch Finanz- oder Wirtschaftsministerium die Erkenntnis schon gereift ist, dass es besser wäre, das an einem zentralen Labor zu investieren und es nur am Mut fehlt zu diesem klaren Bekenntnis zu einem Standort? Oder ist die Erkenntnis noch nicht mal da, dass Prinzip Gießkanne nicht so viel Erfolg bringen?
Ich glaube, wenn ich jetzt mal die Personen nehme, mit denen wir persönlich gesprochen haben, in den Ministerien, auch in der Politik, ich glaube, das sind jetzt mehr als man denkt, die das verstanden haben. Aber jetzt gibt es eine große Befürchtung, weil man eine Befürchtung hat, eine neue große Infrastruktur zu schaffen. Und also Infrastruktur jetzt nicht bloß im technologischen Sinne, sondern auch eine organisationelle, eine organisatorische. Und das in Deutschland besonders, zum Teil in Europa, auch im Rest Europa, meist schief geht. Weil dort zu viele Gremien, zu viele Entscheidungsträger mitstrecken, dass dort dann dass es viele Jahre dauert, bis irgendeine Organisation mit eigenen Regularien und eigenen geboren wird. Und das dauert furchtbar lange. Und diese Organisation, die dann rauskommt, ist nicht mehr handlungsfähig. Das heißt, ich glaube, die Politik hat Angst vor sich selbst dort, ja, weil die Politik weiß, dass solche Sachen, solche Großprojekte, die von der Politik kommen, meist nicht erfolgreich sind, ja. Und das heißt, sie eigentlich wissen die Politiker, dass es, sondern der Trick müsste wirklich sein, dass man eine Infrastruktur schafft, die vielleicht von Unternehmen oder einer Public-Private-Partnerschaft getragen wird und aus der sich die Politik ziemlich raushält, ja, also ziemlich raushält in dem Sinne, dass man nicht versucht erst, denn wir wissen ja, die selbst solche Sachen wie Dati und Sprint, ne, das dauert viele, viele Jahre und zum Schluss ist es noch nicht mal richtig so ausgestattet, wie man sich erwartet hat, ja, und dann kommt doch nicht so viel bei raus. Also da hat die Politik selber vor sich selbst Angst, ja, weil sie weiß, sie arbeiten unter Rahmenbedingungen, die sie auch über Nacht nicht ändern können. So, aus diesem Teufelskreis muss man ausbrechen und das ist nicht so leicht.
Und könnte es die Wirtschaft, also es gab ja auch immer mal wieder Initiativen, zugegebenermaßen dann auch politisch angestoßen oder begleitet. Da gab es zum Beispiel mal dieses Gaia-X-Projekt zu so einer europäischen Cloud. Um dieses Projekt ist es auch sehr, sehr leise geworden. Und nach haben sich da alle Unternehmen so rausgezogen. Aber die Frage bleibt ja, warum macht es die Wirtschaft denn nicht selbst?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber jetzt, was würde ich jetzt antworten, wenn ich jetzt jemand aus der... Also ich weiß, dass viele das Gleiche auch antworten aus der Wirtschaft, aber ich will jetzt keine Namen nennen. Ja. Ich würde sagen, auch in den USA ist es so, dass weder General Electric noch Oracle noch viele andere Firmen diese großen Sprachmodelle gebaut haben. Eigentlich... Sondern das sind eine Art von Firmen, die wir hier nicht haben. Das ist es. Es ist nicht, dass unsere Firmen anders sind als die amerikanischen. Nein, die Firmen, die hier in Europa sind, verhalten sich ganz genauso oder ähnlich wie ihre Counterparts, ihre Gegenstücke auf der amerikanischen Seite. Nur haben die USA auch eine Gruppe und auch China haben eine Art von Firmen, die wir gar nicht mehr haben, die wir gar nicht haben. Hätten wir die, würden die das auch machen. So, jetzt muss die Politik sehen, was machen wir da draus, wenn wir ein bestimmtes Defizit bei uns haben. Ne? Wenn das auf dem Energiesektor ist, dann ist es klar. Wenn wir so eine Energiefirma nicht haben, müssen wir sie uns schaffen oder müssen eine schon bestehende Gesellschaft transformieren oder müssen uns als Joint Venture oder als neue Firma so eine schaffen. Und das wird hier auch passieren müssen. Man muss sich dann eine Public-Private Partnership oder einen Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, vielleicht sogar kleinerer und größerer, ja, auf eine neue Art und Weise, die muss geschaffen werden, damit einfach dieser Teufelskreis durchbrochen wird. Sonst weder als politische Organisation kann es klappen, noch dadurch, dass man Unternehmen, die auch in den USA sowas nicht machen würden, einfach predigt und von denen erwartet, dass sie was tun, was nicht zu ihrem Geschäftsmodell gehört.
Mhm. Wir haben jetzt eine ganze Weile eben neidvoll oder anerkennend über den Atlantik geschaut in die USA. Aber du bist ja auch viel in China unterwegs. Wie nimmst du denn die dortige Entwicklung wahr? Und ist das eigentlich die viel größere Gefahr, weil die Chinesen noch weiter sind als die Amerikaner?
Gefahr. Hängt davon ab, was man als Gefahr betrachtet. Mhm. Wenn es die Gefahr ist, dass unsere Wirtschaft irgendwie abgekoppelt wird und nicht mitmacht, dann ist es in der Vergangenheit eher oft so gewesen, dass wir ganze Bereiche eher an die USA verloren haben und dass China sowieso sein eigenes Ding macht. Ne? Aber es stimmt nicht natürlich ganz. Also in der Konsumgüterindustrie oder auch jetzt Automobilindustrie, da ist es natürlich so, dass China also auch die große Gefahr für die Automobilindustrie
absolut,
ist. Ne?
Ja.
Und klar. Und in China ist es eben so, dass das Land, nicht die Parteiführung oder nicht die Industrie, sondern das ganze Land, also die Regierung, die Parteiführung, die Industrie, aber auch alle Menschen, so von der KI begeistert waren. Also so ganz, ganz anders als im skeptischen Europa, wo man lange, lange mal überlegt, welche Gefahren alle auf uns zukommen könnten und wie man sich absichern muss, bevor man diese mächtige Technologie überhaupt erlaubt oder freilässt. Ja. So hat man dort in China ganz, ganz schnell erkannt, was für eine Chance da drin liegt und hat sie auf allen Ebenen gefördert. Also man hat schon fast übertrieben, indem man KI-Kurse schon in normalen Schulen und im Grundstudium angeboten hat an Stellen, wo es eigentlich gar nicht so viel hilft. Ja. Aber man hat praktisch die KI überall salonfähig gemacht und alle sind begeistert. Und man hat auch gesehen, wo der Staat eingreifen kann, um Dinge zu fördern. Andererseits hat man natürlich das Handicap, dass in China eine KI, die auf den Endverbraucher losgelassen wird, wie ChatGPT oder BART oder ähnliche Systeme, dass die natürlich auch politisch korrekt antworten und handeln müssen. Ja, das ist wieder ein besonders chinesisches Problem, was man dann durch eine extra Verordnung und eine extra Prozedur zur Zertifizierung behandelt hat. Aber man hat jedenfalls in China diese ganze KI so nicht bloß die Forschung, sondern auch die Umsetzung auf allen Ebenen so unterstützt, dass die KI eigentlich im täglichen Alltag präsenter ist als in Europa, sogar zum Teil als in den USA. Also sie ist einfach präsenter. Ja, sie ist schon mehr eingedrungen in den Alltag. Mhm.
Und das aber vor allen Dingen, weil es politisch gewollt war. China hat sich ja auch so einen Jahresplan gegeben und hat gesagt, es möchte halt einfach die KI-Macht werden.
Richtig. Also man hatte eine KI-Strategie, einen Plan entwickelt. In Deutschland hatte man ja auch eine KI-Strategie, aber das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ein schönes Thema. Aber man hat dort diesen Plan einfach durchgezogen und jetzt ist eben künstliche Intelligenz. Aber es liegt nicht nur daran, dass jetzt die Spitze, das wollte ich nochmal sagen, ist nicht, sondern das sind eigentlich alle zum Beispiel, wenn man in Peking, wenn jemand einen Strafbefehl bekommt, eine Strafe zahlen muss, weil er bei Rot noch gefahren ist über die Kreuzung oder weil er einen anderen geschnitten hat, dann ist klar, dass das eine KI ausgestellt hat, dass ein Mensch wahrscheinlich nie drauf geguckt hat. Und die Chinesen würden sich nur beschweren, wenn sie einen Fehler sehen und sagen, das sei nicht richtig. Und dann wird es eben korrigiert. Aber die würden kein großes Theater daraus machen und denken, dass der Fehler liegt daran, dass es eine KI war. Sondern ist entweder ein Fehler oder kein Fehler. Ja? Mhm. Aber man würde das jetzt gar nicht als negativ sehen, dass das, weil bei den Tausenden von Kameras, die da in Peking sind, ist doch klar, dass die Menschen die nicht auswerten können. Ne? Also was ich sagen will, ist, alle Teile der Gesellschaft stehen der KI aufgeschlossener gegenüber. Man kann sagen, manchmal vielleicht zu wenig kritisch, aber das kann auch irgendwann Nachteile haben. Aber erstmal für die Wirtschaft und für den Alltag der Menschen hat es mehr Vorteile als Nachteile.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Wir nähern uns so langsam der Zielgeraden, aber eine Nachfrage muss ich dazu mal stellen, weil mich deine Sicht dazu interessiert ist. Ich habe mal gelesen, dass, also es war so eine Reportage aus China und da hat eben ein Chinese, relativ normaler Passant auf der Straße, hat nämlich genau zu diesem Blitzerbeispiel genannt, dass er der Maschine sogar eher traut, weil er eben in seiner Region mit korrupten Behörden Erfahrungen gemacht hat. Und er hat dann gesagt, die Maschine ist unbestechlich, aber hier mit dem einen oder anderen Politiker habe ich unschöne Erfahrungen gemacht. Ist das etwas, was du auch beobachtet hast? Oder ist es das, was du beobachtet hast und gerade beschrieben hast, ist das wirklich so eine generellere Offenheit, Neugier, Interesse an der Technologie?
Beides. Also es ist auf jeden Fall ein viel größeres Interesse an Technologie, an neuen Technologien. Also die Chinesen probieren das einfach liebend gerne aus. Ja? Also denen macht es einen großen Spaß, die sind spielerischer da drin und vielleicht auch technikverliebter, weiß man nicht. Aber das Zweite spielt natürlich auch eine große Rolle. Das ist, wenn man aus einem Land und einer Geschichte kommt, in der verschiedene Systeme, die bisher von Politikern, von der Verwaltung, von der Servicewirtschaft getrieben wurden, und die sind nicht so perfekt, ja, und dann hat man einen höheren Grad von Perfektion oder Leistungserfüllung von Maschinen, also das nimmt man gerne an. Also von dem her haben die Chinesen nicht so ein großes Problem. Zum Beispiel, dass in dem Bürogebäude, in dem wir da gearbeitet haben, so fahrende Roboter kamen und mittags das Essen gebracht haben. Mhm. Hauptsache, das Essen ist warm und kommt zur rechten Zeit. Ne? Also das ist das Wichtige. Nicht, ob das ein Mensch oder eine Maschine bringt.
Mhm. Und um den Bogen vielleicht zum Anfang auch wieder zu schließen, China hat KI-Anbieter zu Beginn des Jahres auch aufgefordert, du hast es eben auch einmal in dem Nebensatz erwähnt, sozialistische Werte bei der Entwicklung einzuhalten. Deswegen gerade mit Blick auf deine Biografie abschließend die Frage, du bist selbst in einer Diktatur groß geworden, macht dir das manchmal Angst, dass da eben auch so ein politisches System die Spielregeln vorgibt für diese Dienste?
Ja, also Angst jetzt kann ich nicht so sagen, sondern das fügt sich ja nur ein in das Bild, was da ist. Es gibt ohnehin Zensur, man hat eine andere Einstellung in China dazu, also was politische Korrektheit angeht. Es ist nicht wie in der DDR, man kann durchaus im kleinen Kreis auch Kritik äußern und ist auch nicht, dass jeder die gleiche Gesinnung haben muss, aber man darf damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ne? Also es ist keine Free Speech und keine Redefreiheit etwa und Versammlungsfreiheit. Ne? Und das wissen aber alle. Das heißt, das wurde vorher schon. Jetzt kann man natürlich sagen, vorher konnte man in den sozialen Medien immer noch Sachen durchmogeln, die jetzt die menschlichen Zensoren nicht so gut finden konnten. Und jetzt wird das Ganze lückenloser. Mhm. Ne? Das stimmt natürlich. An der Stelle hilft die künstliche Intelligenz, eine Sache, die ohnehin schon Regel und Gesetz ist, noch lückenloser durchzusetzen. Ne? Von dem her. Aber das ist jetzt nicht irgendwas, wovon man Angst haben muss, weil die Angst, also wenn jemand Angst davor hat, wenn er was schreibt, dass er dann vielleicht gemaßregelt wird oder ihm sein Social-Media-Konto gesperrt wird, dann war das vorher schon so. Das ist nur im Moment härter geworden dadurch. Ne? Also es ist natürlich klar, dass die KI immer in den Dienst der Menschen gestellt wird, nicht? Die das Sagen haben. Und jetzt muss man dazu sagen, dass auch bei uns immer mehr Menschen am liebsten möchten, dass die KI genau ihre Meinungen vertritt. Ne? Also dass die KI in Deutschland soll bitte Atomenergie schlimm finden und die KI in Frankreich soll die nicht so schlimm finden. Ja? Und das heißt also, auch in den westlichen Gesellschaften möchten wir gerne, dass die KI eher gottgleich ist, also dass sie alles richtig macht und immer genau die richtige und alles genau abwägen kann und so. Und da erwarten wir zu viel. Ja? Da erwarten wir im Moment zu viel von der KI. Das ist also, es ist unglaublich, mit welch einem Wissensumfang solche Modelle wie ChatGPT antworten können. Aber man kann das auch übertreiben. Ich habe neulich bei Llama 2, als es neu rauskam, habe ich gefragt, was muss ich machen, um mich als Pirat zu verkleiden? Ich hatte die gleiche Frage früher an ChatGPT gestellt und auch an chinesische Systeme. Und dann hat Llama gesagt mir, nee, als Pirat zu gehen, ist ja Gewaltverherrlichung und Verherrlichung von kriminellen Taten. Ich soll mir doch bitte eine sozial angemessenere Verkleidung überlegen. Also manchmal geht die politische Korrektheit auch im Westen schon etwas zu weit. Ne?
Verstehe. Die Zeit ist leider rum. Ich glaube, wir hätten noch das ein oder andere Thema gehabt, über das wir sprechen können. Aber ich glaube, dass mit diesem Beispiel schon deutlich geworden ist, dass die KI keinesfalls objektiv ist und vielleicht auch nicht so ganz taugt, wenn wir uns jetzt über die nächste Karnevalsverkleidung Gedanken machen als Assistent. Ganz, ganz herzlichen Dank, Hans Uskuray.
Ja, gern geschehen, Marina. Danke, war mir ein Vergnügen.
Wen sollten wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Schicken Sie mir Ihren Vorschlag an chefgespräch@vivo.de. Schreiben Sie mir auch, was Ihnen gefällt und was nicht. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, dann lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte zur neuen grünen Gründerzeit. Darin stellen meine Kollegen Stefan Hayek und Thomas Stölzel Pioniere im Kampf gegen den Klimawandel vor. Menschen, die in Deutschland an neuen Technologien forschen und die Unternehmen der Zukunft bauen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.